Also wir, wir beschäftigen uns in der Reihenfolge oder in der Abfolge mit dem Wesen des Menschen. Und die letzten Male schon, die letzten Freitage oder die, eigentlich sind das die letzten Monate, das ist ja immer nur ein Monat, ein Freitag im Monat, beschäftigen uns mit dem Wesen des Menschen. Was ist der Mensch? Wie er beschaffen ist und was ist der Plan Gottes für den Menschen? Wer ist heute sozusagen zum ersten Mal dabei, dass wir in diesem, also jetzt nicht insgesamt, auch meine Frau ist heute zum ersten Mal dabei. Ich meine in Bezug auf, gerade in diesem Thema des, über den Menschen. Weil das ist jetzt so eine längere Zeit und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie ich das mache, dass ihr nicht denkt, hey, von was redet ihr hier eigentlich? Deswegen ist das okay, wenn ich ganz kurz zusammenfasse für die jetzt sonst da nicht dabei waren, ist das okay für die anderen? Oder ich kann auch gerne eigentlich euch fragen, gell? Da kann ich ja sehen, wie viel ihr gelernt oder wie viel ihr noch wisst. Deswegen, ich mache es nur ganz, ganz kurz. Damit ich hole uns euch ab, kurz ab und dann mache ich das, was ich heute vorhabe. Die Ausgangssituation oder die Position, die ich vertritt, ist, dass der Mensch, also dass die Aufteilung des Menschen nach Geist, Seele, Leib, diese Dreiteilung, die sehr, sehr bekannt ist, ja, der Mensch besteht so aus drei Teilen. Und dass das keine biblische Einteilung des Menschen ist. Und das ist, allein die Aussage ist schon sehr revolutionär, ich sage mal in bibeltreuen Kreisen bei den Christen, weil das ist eigentlich so tief geprägt in uns. Und wenn ich das so sage, deswegen habe ich so viel Zeit mir auch genommen, das zu erklären. Und ich meine, dass dieses Denken, dass der Mensch in drei Teilen aufgeteilt ist, Geist, Seele, Leib, eigentlich ein griechisch-philosophisches Denken ist. Also das ist, kommt eigentlich von Plato, von dem Philosophen und kommt eigentlich über die katholische Kirche hinein und dann von der katholischen in die lutherische, dann in die reformatorische beziehungsweise dann die täuferische Bewegung. So hat es sozusagen den Weg genommen. Die Bibel kennt diese Begrifflichkeiten in diesem Sinne nicht, dass der Mensch in drei Teile eingeteilt ist. Und es gibt nur zwei Stellen, die vielleicht darauf hindeuten. Eine Stelle ist der klassische Segensschluss von Paulus im Korintherbrief, dass wir bewahrt werden, samt Geist, Seele und Leib. Gell? Kennt ihr den? Das ist 2. Korinther am Ende. Und da denkt man, ja, da sieht man es ja, das ist doch die Dreiteilung. Nur, und das sind einfach zwei Sachen zu bedenken, was Paulus hier nicht meint, ist, er teilt jetzt nicht Menschen in drei Teilen und sagt, dass Gott alle drei Teile des Menschen heiligen soll oder bewahren soll, sondern Paulus redet hier von sozusagen der Ganzheit. Also er sagt nicht, diesen Teil soll Gott bewahren, auch diesen Teil und diesen Teil soll Gott bewahren, sondern er sagt damit im hebräischen Denken, den ganzen Menschen soll Gott bewahren. Denn wer von uns kann sagen, was Geist, was Seele, gut Leib, ich denke, das ist nicht so schwierig, gell? Aber manchmal ist es auch nicht so einfach. Aber wer, allein trennen wir mal zwischen Geist und Seele, wo ist da die Linie? Das ist nicht so einfach. Ich meine, das ist unmöglich. Das ist das eine. Das andere ist, aber nach dieser Lehre, von dieser Dreiteilung, sagt man, dass der Leib ist sozusagen unterworfen unter die Sünde, die Seele ist, das ist das Verdorbene, das ist das Gefallene, das ist das Fleisch, ja? Und der Geist ist, was gestorben ist und das, was wiedergeboren werden muss. Habt ihr schon mal so gehört, so? Nee? Wenn nicht, dann... Tut mir leid, dass ich es euch gesagt habe. Vergesst es ganz schnell wieder. Aber es ist so, das ist das Bild von so einem Kreis. Und außerhalb der äußere Kreis ist der Leib, dann kommt nochmal ein Kreis, das ist die Seele und nochmal ein Kreis, das ist der Geist. Kennt ihr das so, diese drei? Und man sagt, der äußere ist, wie gesagt, der Leib und die Seele ist sozusagen, das ist das Gefallene des Menschen und sie muss gebrochen werden. Einen Prediger, den ich sehr schätze eigentlich, wirklich, und in vieler Literatur von ihm mag und lese, ist Watchman Nee. Kennt ihr den Prediger Watchman Nee, die Älteren vielleicht? Ja? Die Älteren, Entschuldigung. Die etwas Älteren. Und der gute Bücher geschrieben hat, wirklich ein tiefes Verständnis vom Wort Gottes hat. Aber an diesem Punkt muss ich sagen, hat er ein bisschen eine Schieflage. Und falls ihr das lest, der spricht davon, dass man die Seele, die muss gebrochen werden, damit man an den Geist kommt. Damit der Leib vom Geist bestimmt ist, muss die Seele, die sozusagen dazwischen hängt. Seht ihr, wenn ihr das Bild nochmal vor euren Augen geistig malt. Kreis, äußere Leib, dann kommt der nächste Kreis, Seele und dann Geist. Ja? Und damit der Geist den Leib bestimmt und beeinflusst, muss natürlich das, was dazwischen steht, weg, sonst kann der Geist den Leib nicht beeinflussen oder nicht bestimmen. Ja? Und dann sagt man, die Seele muss gebrochen werden. Und das, was in den Himmel kommt, ist was dann? Natürlich der Geist. Und der Leib wird auch verklärt. Aber nach dieser Theorie ist die Seele, das ist das Gefallene. Es kommt nie in den Himmel. Und ich hoffe, ihr merkt, das hinkt. Vorne und hinten hängt das. Weil was muss bewahrt werden nach dem Segensgruß von Paulus, dann 2. Korinther? Geist, Seele und Leib. Alles, oder? Nicht nur zwei Teile, nämlich Leib und Geist oder nur der Geist, sondern komplett. Also es gibt verschiedene Gründe. Wir haben uns damit ein bisschen auseinandergesetzt, wen es interessiert. Ich glaube, es gibt ein paar Aufnahmen, da kann man es nochmal vielleicht nachhören, wenn ihr denkt, oh, das ist mir jetzt ein bisschen zu schnell oder zu viel. Aber was ich damit sagen will, ich bin nicht der große Freund von dieser Einteilung, sondern ich habe so ein bisschen, obwohl ich kein Hebräer bin, tendiere ich aber dazu, diese Denkweise oder diese Sichtweise, die ist eine biblische eigentlich, ist anzunehmen, dass die Bibel und der Hebräer den Menschen nicht wie ein Grieche in Teilen sieht, sondern ganzheitlich sieht. Der Mensch ist eins. Man kann nicht hingehen und dann zack, ein Teil, zwei, drei Teile und das ist unmöglich. Die Bibel sieht den Menschen nicht geteilt. Und die Bibel spricht immer ganzheitlich von Menschen. Und auch von der Erlösung spricht sie ganzheitlich. Und dass der Leib auch erlöst werden muss. Und Geist, Seele, dass das Immaterielle auch erlöst werden muss. Also die Bibel redet da einfach ganzheitlicher. Was aber die Bibel macht, und wenn man dann so nach und nach sich damit beschäftigt und Stellen entdeckt, merkt man, dass die Bibel von dieser Ganzheit spricht. Aber diese Ganzheit ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, ist eine Vielfältigkeit. Der Mensch ist einfach vielfältig. Und wir haben uns dann im Laufe der Zeit, angefangen vom ersten Buch Mose, weil dann wird uns ja berichtet, wie der Mensch geschaffen worden ist, damit auseinandergesetzt und dann von den ersten Kapiteln angefangen anzuschauen, wie hat Gott den Menschen geschaffen. Und das sind so Begriffe. Und wie gesagt, wenn es euch interessiert, dann könnt ihr es nochmal nachhören, aber ich sage es nur ganz kurz. Wir haben entdeckt, dass der Mensch zum Beispiel ein Erdwesen ist, ein Erdling. Das heißt, er ist von der Erde genommen. Der ist einfach erstmal Materie. Und Gott hat aus der Materie etwas Lebendiges gemacht. Das ist der Begriff Adam oder Adama, das heißt von der Erde genommen. Der Mensch ist erstmal einfach ein Erdling. Ja, von der Erde genommen. Und diese Erde, Adama, die wird lebendig und das heißt dann, und Gott blies den Odem des in die Nase ein, gell? Könnt ihr euch so ein bisschen vielleicht vage erinnern. Und was passierte dann, als Gott den Menschen anblies? Also als er den Tonklumpen da anblies, schon geformt. Noch braun. Manche, vielleicht deswegen wollen wir alle braun werden. Ah, jetzt weiß ich, wo das kommt. Ja, was? Ja? Ja, jetzt habe ich. Was passierte dann? Genau, es wurde. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und achtet auf den Unterschied. Nicht er hat dann eine lebendige Seele, sondern er wurde eine lebendige Seele. Versteht ihr den Unterschied? Das heißt nicht, die Erde liegt da oder Klumpen und auf einmal kommt so. Und dann geht es hinein und auf einmal so. Ja, läuft der Klumpen. Warum? Weil die Seele in ihm lebt. Das ist nicht das Bild, sondern Seele bedeutet eigentlich Leben. Und das ist sehr umschrieben mit verschiedenen Bildern wird dieses hebräische Nefesh, diese Seele umschrieben. Das bedeutet Bedürftigkeit, Abhängigkeit, das kann Hals bedeuten, das kann Atem bedeuten, kann Hunger bedeuten, das Wort Nefesh. Das heißt, der Mensch ist einfach etwas, das von der Erde genommen und dass Gott macht es lebendig, die Materie. Und wenn Gott sein Lebensodem zurückzieht. Das heißt, wenn Gott sagt, seinem Lebensgeist, und das ist sehr wichtig, wenn Gott durch seinen Geist den Menschen, also die Materie, nicht am Leben erhält, stirbt sie. Versteht ihr? Das ist sehr, sehr wichtig. Und das, dieses Wirken des Heiligen Geistes, des Schöpfergeistes, darüber sprachen wir vor kurzem, Siege, gell? Darüber, dieses Wirken des Schöpfergeistes Gottes spielt keine Rolle. Das ist ein Wirken am Gläubigen wie an ungläubigen Menschen. Versteht ihr, dass wenn Gott sein Geist Gottes zurückziehen würde vom Menschen, sozusagen, also wir müssen es unterscheiden, ob er drin lebt oder ob ihn bewahrt, dann spielt keine Rolle. Jeder Mensch würde auf der Stelle, was würde mit dem Menschen passieren, wenn Gott seinen Lebensodem zurückzieht? Er geht zur Erde zurück. Er wird Staub von Staub. Er zerfällt. Natürlich nicht so wie in Science Fiction, und dann auf einmal steht nichts mehr da, sondern es geht langsam. Aber er verwest, oder? Und dann wird es zu Staub. Er kehrt zurück zu dem Ursprung, daher, wo er gekommen ist. Da geht er wieder hin, so sagt es die Bibel. Warum ist das so wichtig? Das heißt, Gott von seinem Wesen ist ein Rettergott, ein Bewahrergott. Es spielt keine Rolle, Gläubige oder Ungläubige. Dass überhaupt Menschen leben und funktionieren, morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, gesund sind oder nicht gesund sind, aber leben, essen, Kinder kriegen, was weiß ich, haben sie allein darum Gott zu verdanken, weil er sie am Leben erhält. Und das macht an jeden Menschen. Die Bibel redet davon, dass er über gute und schlechte Sonne oder Regen. Das ist dieses Bild. Spielt keine Rolle, gläubig oder ungläubig. Das ist Gott, das ist Gott von seinem Wesen. Das ist sein Retterwesen. Der Mensch ist einfach eine lebendige Seele. Das heißt, er ist ein Lebewesen, können wir einfach sagen. Er ist ein Erdwesen und er ist auch ein Lebewesen. Er ist auch ein Sozialwesen. Er ist darauf angelegt, dass man zusammensitzt, dass man zusammenlebt. Das ist von seinem Wesen. Er kann nicht alleine. Er kann nicht alleine in sich selbst existieren. Genau, das heißt nicht alleine ohne Gott und nicht alleine ohne Mitmensch. Der Mensch ist so geschaffen, dass er braucht ein Gegenüber. Das erste Gegenüber ist vom Schöpfer. Nach welchem Bild wurde der Mensch geschaffen? Was ist dieses Bild? Das ist in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist dieses Gegenüber. Und nach wessen Bild wurde die Frau geschaffen? Nicht überheben oder nicht überheblich werden, nichts einbilden. Aber warum ist das so? Es ist auch ein Zueinander. Der Mensch ist aufeinander geschaffen und auf Gott hingeschaffen. Er ist von seinem Wesen einfach ein Sozialwesen. Das hat Gott in ihm hineingelegt. Und dann haben wir gesehen, es geht noch weiter, er ist genauso auch ein vernünftiger Mensch, ein Denkwesen. Das ist etwas anderes wie zu Tieren, die nach Instinkten funktionieren. Auch wenn wir manchmal denken, dass Tiere denken. Und manchmal ist es auch so, gibt es so einen Schein oder so, wo man denkt, oh, die sind schlauer wie wir. Ja, und dass Hunde bestimmte Dinge tun und denken, oh, der denkt an mich. Und er guckt mich mit solchen traurigen Augen, er füllt ja mit. Und so. Nein, man muss nur ein paar Sendungen über Tiere, über Hundetrainer angucken und dann weiß man, dass das mehr mit Instinkt und Rudelinstinkten Verhalten zu tun hat, als mit Vernunft und Denken. Das überhebt oder stellt den Menschen ein Stück weit über die Tiere. Er ist nämlich ein Vernunftswesen. Gott hat ihm die Fähigkeit gegeben zu denken und das heißt mit Denken auch zu reden und mit dem Reden heißt auch zu kommunizieren und das heißt zu lernen, zu wachsen. Der Mensch ist in sich selbst das begeistert mich wirklich, aber Gott wollte nicht, dass wir perfekt sind. Wenn ich das so sage, das klingt voll, das kann falsch verstanden werden. Gott wollte nicht, dass wir von Anfang an sozusagen geschaffen worden sind und alles wissen. Könnt ihr es machen? Ich bin davon überzeugt, dass ich es machen kann. Ich sage es immer wieder, ich hoffe, euch habe ich, meine Kinder kennen sich im Tierreich besser als ich, die hören da viel mehr CDs, was das dann mit Längen, es gibt heute alles Mögliche, so Albert E. erklärt die Welt und dann weiß man Bescheid. Und dann erzählt er mir immer so, oh, was die Tiere alles können. Und es ist schon erstaunlich, wie Gott eine Tierwelt geschaffen hat, die besser sehen kann als die Menschen, oder? Weiter, die mehr riechen kann, besser hören kann. Könnte Gott uns so machen? Mit Sicherheit. Überlegt man, Gott hätte uns so Adleraugen gegeben. Abgesehen, dass sie cool aussehen würden. So. Oder dass wir so riechen könnten. Oder welche Tiere können gut riechen? Schweine auch, ja. Ja, manchmal, ja, okay. Was ich damit sagen will, Gott könnte es doch, der hätte es doch machen können. Zum Beispiel, ich denke, wenn ich so Zahnschmerzen habe, warum hat er mich nicht so Zähne gemacht wie beim Biber? Die wachsen einfach nach, so, weißt du, die. Das ist kein Problem, man muss ihn zack abschneiden und zack, neuer Zahn. Hey, und wie immer einen dritten hier bohren und Zeug und so. Oh, könnte Gott machen? Könnte. Warum hat er es nicht gemacht? Ich glaube, weil er uns in dieser Art und Weise als abhängig von ihm gemacht hat und als Menschen, die in dieser Abhängigkeit von ihm leben. Wenn wir alles könnten und alles machen würden und von Anfang alles wüssten, dann bräuchten wir wen nicht? Gott. Aber dieses abhängig von ihm sein, vor ihm leben und sagen, hey Gott, hey, mein Zahn tut weh. Okay. Ab zum Zahnarzt. Also, und der Mensch in diesem allem, in diesem ganzen Prozess, lebt er und lernt er und versteht er. Und das ist Beziehung. Das ist Beziehung. Gott kennenlernen. Mehr und mehr. Das ist Beziehung. Das hat was mit Vernunft zu tun. Das hat was mit Reden zu tun. Das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Wenn ich habe keine Beziehung, wenn ich mit meiner Frau nie reden würde. Wir hätten keine Beziehung, wenn wir nicht aneinander lernen würden und wachsen würden, hätten wir keine Beziehung. Das macht es aus. Versteht ihr das ein bisschen? So, okay. Das ist jetzt keine Paartherapie oder so. Aber das hat was damit zu tun, wie Gott uns gemacht hat. Und als letztes, nicht nur als letztes, sondern also Gott hat den Menschen als ein Denkwesen gemacht, also Erdwesen, Lebewesen, Gemeinschaftswesen, Denk-, Lernwesen, und er hat uns auch als bewahrendes Wesen gemacht. Das heißt, er hat uns eine besondere Rolle gegeben, eine Verantwortung, das, was er gemacht hat, zu bewahren. Freunde, das ist ein wichtiger Unterschied, wo wir es so oft verwechseln, wo der Mensch es verwechselt. Wir haben keine Schöpfungsrolle. Wir haben keine, wir sind kein Schöpfungswesen. Das heißt, wir schaffen nicht. Wir können nur das bewahren, was Gott geschaffen hat. Und wir verwechseln das oft. Ist Jugend unten, ne? Was macht ihr hier alle? So, schon so Erwachsene. Also, der Mensch ist ein Bewahrungswesen. Gott gibt ihm den Auftrag zu bewahren, das, was er gemacht hat. Nur als Beispiel. Gott sagt nicht, Mensch, mach dir eine Welt und lebe in ihr. Gott schuf die Welt und dann gibt er die Welt den Menschen und sagt, bewahre sie, oder? Der Mensch muss bewahren. Genau das Gleiche, Gott gibt uns einen Partner oder sagt nicht, mach einen Partner. Und sagt, bewahre. Gott schuf die Erlösung und sagt, bewahre. Gott schuf die Einheit und sagt, bewahre. Unser Auftrag ist in allem immer, das zu bewahren, was Gott gemacht hat. Und wir vergessen das und verwechseln auf und versuchen Dinge zu schaffen und scheitern bitterlich und sind ausgebrannt und müde und Burnouts und all diese Dinge. Warum? Weil wir etwas tun wollen, was wir niemals imstande sind zu tun. Wir wollen eine Welt schaffen, damit wir sie bewahren können. Wir wollen einen Frieden schaffen, damit Frieden gibt. Wir wollen Einheit schaffen. Wir wollen Erlösung schaffen. Wir kommen immer an unsere Grenzen, weil wir diese Dinge niemals schaffen können. Es ist Gott, der diese Dinge tut, aber uns gibt er diesen Bewahrungsauftrag. Somit hat jede Gabe oder mit jeder Gabe bekommen wir auch eine Aufgabe.
Aber diese Fähigkeit, schöpferisch zu wirken, haben wir auch. Sonst würde der Mensch ja nicht ausdenken.
Denke ich. Und zwar folgendes, wir können, was wir machen, ist nicht, indem wir etwas aus dem Nichts schaffen. Und wenn ich schöpferisch rede, dann, was wir da haben, ist, ich sage mal, diese Intelligenz, Verständnis zu lernen, mit dem, was Gott uns gibt, zu sagen, oh, aus dieser Pflanze kann ich Medizin machen. Aus diesem Rohstoff kann ich ein Auto machen. Aus diesem aus dieser Materie mache ich das, ein Haus und so weiter. Der Mensch kann nicht aus sich selbst etwas schaffen, was nicht ist. Er kann kein Leben aus dem Nichts machen. Habe ich euch diesen guten Witz oder dieses Karton mal erzählt? Manche erinnern sich, darf ich es den anderen auch erzählen? Ja, damit ihr wisst, weil ich finde, das drückt sehr gut aus, diese zwei Wissenschaftler, gell? Das sind zwei Wissenschaftler, die sagen, Gott, lässt du uns in Ruhe, die stehen da beide, sehr süß, mit so zwei Schaufeln und so weißen Kitteln und so, wie die halt so aussehen. Und die stehen da und sagen, Gott, sprechen mit Gott, lässt du uns in Ruhe, wenn wir aus der Erde genauso einen Menschen machen wie du. Also wenn wir im Prinzip das können, was du machst, dann brauchen wir dich doch nicht mehr. Und dann sagt Gott, okay, zur Verwunderung aller. Und dann sagt Gott, okay, und was machen sie? Und dann das nächste Bildchen, das ist so ein Comic. Ja, so, ich liebe das. Und dann, also nicht Comic, sondern dieses Comic. Ja. Und dann gehen sie los und wollen gerade reinstechen. Und dann kommt wieder eine Stimme aus dem Himmel und die sagt, stopp, aber aus eurer eigenen Erde. Und das finde ich, das trifft voll auf den Punkt. Ja, der Mensch kann vieles und wir staunen darüber, was er alles machen kann. Er manipuliert an der DNA und was weiß ich. Er kann vieles machen und wir erstaunen darüber. Das heißt, und das hat was mit Denkwesen, Lernwesen zu tun. Das heißt, Gott begab den Menschen in seiner Kreativität und in seinem Denkvermögen, aus dem, was Gott gemacht hat, Dinge zu entwickeln. Dinge zu schaffen, in dem Sinne zu bauen, aber der Mensch kann niemals aus dem Nichts etwas schaffen. Das heißt, und selbst da, wenn er etwas schafft, dann hat er einen Auftrag, einen Bewahrungsauftrag. Es ist immer Leben erhaltend, Leben schützend. Und wenn er das vergisst, dann wird das, was er macht, eben Leben zerstörend. Und wie oft ist die Grenze so, gell? Man denkt, es ist zu Wohle der Menschheit. Und das wird korrupiert und verdreht und auf einmal ist es das, was die Welt zerstört. Ja? Versteht, was ich meine, oder? Ja, okay. Also, ist das okay? Ich meine nicht, dass der Mensch da nichts, also die ganzen Erfindungen und alles, die gibt. Aber mit der Bibel zu reden oder von der Bibel her zu denken, Paulus sagt, was rühmst du dessen, was du nicht bekommen hast? Warum rühmst du dessen, was du eigentlich bekommen hast? Also all das, was du tust, was du kannst, deine Fertigkeiten und Fähigkeiten, woher kommen die, das Denken und das Vermögen, Dinge zu schaffen, in dem Sinne zu entwickeln, zu erfinden? Woher kommt das? Von Gott. Ja. Es ist von ihm in uns hineingelegt. Also Erdwesen, Lebewesen, Gemeinschaftswesen, Denkwesen, Bewahrungswesen und ihr merkt schon, das sind mehr wie drei. Was ich damit sage, der Mensch ist einfach vielschichtig, wie eine Zwiebel. Zack, ab, oh, ich nochmal, zack. Und manchmal bringt er uns zum Weinen. Aber er ist einfach vielschichtig, der Mensch. Und jetzt denken wir, über zwei Dinge müssen wir noch nachdenken. Das ist eigentlich das Thema von heute oder den letzten Male gewesen und jetzt auch heute. Der Mensch ist auch ein Sterbewesen, ein sterbliches Wesen. Er ist vergänglich. Er ist ein gefallenes Wesen. Das hat was mit dem Sündenfall zu tun. Und wir haben uns das letztes Mal in Kapitel 3 von Mose angeschaut. Wie kam es zu dem Sündenfall? Was war da eigentlich los? Was passierte da eigentlich? Und da möchte ich mit euch jetzt die verbleibende Zeit noch ein bisschen weitermachen. Ich möchte euch bitten, ich fasse das so kompakt zusammen mit einem Psalm. Ich denke, wer hat das erste Buch Mose geschrieben? Vermutlich mit Höchstwahrscheinlichkeit. Dankeschön. Mose war das. Wisst ihr, dass Mose auch ein Psalm mal geschrieben hat? Der älteste Psalm der Bibel. Psalm 90. Wunderbar. Schlag mal den ältesten Psalm auf. Psalm 90. Das ist ein Psalm Mose. Und ich meine, wenn man das erste Buch Mose liest, das erste Buch Mose Kapitel 3 liest und Psalm 90 liest, sieht man, das sind ganz, also ich denke, das, was im Psalm 90 steht, ist das, was in 1. Mose 3 berichtet ist. Mose beschreibt es sozusagen nochmal in einer Art von Psalm. Und an dem möchte ich das nur ganz kurz zeigen und dann mit euch weitergehen. Also, ab Vers 1, Psalm 90. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Das heißt, Gott ist der ewige Gott, oder? Das heißt, du warst von Generation zu, du bist schon gewesen. Das heißt, er hat keinen Anfang und hat kein Ende. Gott ist der Schöpfergott, der ist der ewige Gott. Wie beginnt die Bibel? Wie beginnen die ersten Zeilen der Bibel? Im Anfang, interessant, im, nicht sogar am, sondern im Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Wie beginnt die Bibel nicht? Also, es gibt einen Gott. Und wir müssen an ihn glauben, weil er der Schöpfer ist. Versteht ihr? Die Bibel beginnt so nicht. Sondern sie setzt sozusagen diesen Gott, der schon immer da war, voraus. Er ist da. Es beginnt nicht mit der Argumentation, es muss einen Gott geben oder irgendwas. Er ist da. Gott, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Gott ist der Schöpfer. Mit dem beginnt's. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Merkt ihr das? Du bist Gott. Interessanterweise ist das die Art und Weise, wie Jesus seine Göttlichkeit übrigens bewies. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, nicht war, interessant, gell? Nicht warst du Gott. Das können wir auch sagen, oder? Aber nicht warst, sondern bist. Der ist es. Er ist außerhalb der Zeit. Könnt ihr euch erinnern an die Stelle in Johannes Kapitel 8, wo es um Abraham geht? Und dann, wo Jesus sagt, ehe Abraham war, bin ich. Nicht war ich. Das würde nur sagen, Jesus ist sehr alt. War ich. Oh, wie alt bist du denn? Ja. Aber wenn ihr sagt, bin ich, das heißt, Jesus ist ewig. Er ist Gott. Er ist nicht auf Zeit begrenzt. Ich bin. Und dieses Ich bin, der ich bin, ist der höchste Name Jahwes. Wer hat zu mir gesagt, was soll ich sagen den Leuten in Ägypten, deinem Volk? Wer hat mich gesagt, fragt Mose Gott und sagt, ich bin, der ich bin. Der immer Seiende, mit nichts zu vergleichende, der ewige Gott, das bin ich. In dieser Weise, Gott ist der Schöpfergott. Vers 3. Und jetzt. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Seht ihr das? Das ist 1. Mose 3. Gott lässt den Menschen dahin zurückkehren, woher gekommen ist. Nämlich Staub bist du, nach dem Sündenfall sagt er das, und zu Staub wirst du werden. Und sprichst, kehrt zurück, Menschenkinder. Das ist nicht so. Gott sagt, zu Staub und kehrt zurück, kommt wieder raus. Das ist nicht das, sondern du, das ist das Gleiche nochmal gesagt. Kehrt zurück, du wirst Staub, kehrt zurück, Menschenkinder, wo er herkommt, nämlich aus der Erde. Das ist der Ursprungsort. Da kommt der Mensch her. Und da geht er wieder hin. Warum ist das so? Das hat was mit der Sterblichkeit des Menschen zu tun. Warum ist das so? Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Nachtwache der Nacht. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Das sind die Menschen. Am Morgen blüht es und sprost es auf, am Abend welkt es und verdorrt es. Also in Gottes Augen ist es das Leben einfach. Es ist da und es geht wieder. Was für uns lange scheint, ist das in Gottes Augen nichts, weil er ewig ist. Vers 7. Warum ist das so? Warum muss der Mensch zurückkehren in den Staub? Warum muss er sterben? Schaut mal Vers 7. Denn wir vergehen durch deinen Zorn, nicht noch meinen, sondern durch Gottes. Ja? Ich heiße Zorn deswegen. Also. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. So, der Mensch kehrt zurück zu der Erde. Warum? Weil Gott zornig ist auf den Menschen. Das ist Gericht. Warum ist Gott zornig auf den Menschen? Vers 8. Das ist ein klassischer übrigens Beerdigungspsalm. Wahrscheinlich, der wird an Beerdigungen gelesen. Habe ich selbst, glaube ich, zweimal, dreimal bei der Beerdigung über ihn gepredigt. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt. Unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Das ist der Grund, warum der Mensch zurückkehrt. Warum? Weil vor Gottes Angesicht all unsere Ungerechtigkeit steht. Sünde, Rebellion. Das ist der Grund, warum der Mensch wieder zu Staub wird. Okay? Im Prinzip ist das, was im Psalm Mose hier beschreibt, das Gleiche, was in 1. Mose 3 und dann folgende ausführliche. Und dann beschreibt er dieses vergängliche Leben. Wie sieht dieses vergängliche Leben des Menschen aus? Was ist das, was charakterisiert das, das Leben? Und die Jungen, ich weiß nicht, ob ihr das schon so nachvollziehen könnt, aber spätestens ein paar Jährchen später werdet ihr merken, oh, der Psalm stimmt. Lesen wir mal. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Was ist das Leben? Also wenn es hochkommt, können wir unser Leben in einigermaßen in der Kraft 80 Jahre mal machen. Und das ist schon ein viel, wenn man einigermaßen gesund bis 80 durchhalten kann, oder? Ihr sagt alle, ja, gell? Können wir nachvollziehen. Ja, also, aber wenn man zurückschaut, was sind diese, das Leben gewesen? Es ist Mühe, es ist schnell vorüber. Es ist erschreckend, wie schnell das vorübergeht. Sie fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Vers 12, so lehre nun uns Seelen unsere Tage, damit wir ein weises Herz bekommen. Lehre uns Gott, dass wir vergänglich sind. Lehre uns Gott, dass wir wissen, wir stehen unter deinem Zorn. Der Mensch stirbt, kehrt zurück zur Erde, damit wir weise werden, damit wir begreifen, was es eigentlich geht. Gott muss uns lehren, was bedeutet das, dass der Mensch sterblich ist. Und dann ab Vers 13, das mache ich jetzt mit euch nicht, weil das ist das letzte Puzzleteilchen. Das hat was mit Wiedergeburt, mit Gnade, wenn Gott sich dann erbarmt und den Menschen neues Leben gibt. Wenn Gott einen Menschen rettet von dieser Verderbnis, von diesem Zorn. Das ist dann ab Vers 13 wird das beschrieben. Aber das ist, was ich, der Mensch ist ein, durch den Sündenfall, ist ein sterbliches Wesen geworden. Die Materie, Gott begrenzt das Leben. Schlag mit mir 1. Mose 6, nochmal, 1. Mose 6. Kapitel 6, Vers 3. Da sprach der Herr, mein Ruach, das Hebräische, das heißt Lebensodem. Das ist dieser Lebensodem, der Lebensgeistodem, der den Menschen die Nase einblies, dass er eine lebendige Seele wurde. Das heißt, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist, vergänglich ist, schwach ist, Materie ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen, das heißt, Gott begrenzt das Leben. Hier sehen wir die Folge des Sündenfalls, und das lesen wir später, denn das Sinnen der Gedanken ist, des Herzens ist von Kind auf böse. Gott begrenzt das Leben und sagt, der Mensch als Materie soll nicht ewig leben. Ich möchte auf euch etwas hinweisen, was ich denke, was sehr wichtig ist. Meine These ist die, dass der erste Mensch nicht ewig gelebt hat. Der erste Mensch ist nicht ein Geistwesen, ist nicht einer, der den Geist hat. Und wenn wir davon reden, dass der erste Mensch gefallen ist, dann ist es nicht, dass er ist nicht gestorben. In dem Sinne geistlich gestorben. Denn ich behaupte, dass der erste Mensch gar nicht geistlich lebendig war. Er hatte nicht den Geist Gottes, in dem Sinne den Geist, Heiligen Geist. Der erste Mensch war nicht wiedergeboren. Der erste Mensch war eine lebendige Seele. Der erste Mensch war nicht ein lebendiger Geist. Der erste Mensch war von der Erde, er war irdisch, er ist Materie. Er ist nicht geistig gewesen. Das bedeutet, der erste Mensch hat, also der Adam, ich sage mir, vor dem Sündenfall, hat nicht ewig gelebt. Ich hoffe, ich spüre, ich muss überlegen, wie ich das am besten deutlich mache. Ich frage andersrum. Was glaubt ihr, was wäre passiert, wenn Adam den Sündenfall nicht begangen hätte? Würde er ewig leben? Nee, das wissen wir auch, Onkel Paul. Wissen wir auch. Wo wird er ewig leben? Da gab es noch einen Baum, gell? Und er hat nicht gegessen. Sollte nicht, steht ja nirgendwo. Er sollte nur nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Böse essen. Aber das gab ja nur einen Baum. Und ewig leben. Das heißt, der Mensch würde erst dann ewig leben, wenn er von diesem Baum gegessen hätte, das auch in der Mitte des Gartens stand. Neben dem Baum der Erkenntnis des Bösen gab es zwei Bäume, nicht nur einen Baum. Da gab es noch einen anderen Baum, der Baum des Lebens. Und von dem hat der Adam nicht gegessen. Ich frage andersrum. Ich will einfach rauskitzeln mit euch darüber nachdenken. Es darf ruhig aufstoßen. Also ich meine hier in Gedanken. Es darf ruhig ein bisschen ärgern. Sonst wachsen wir nicht. Was ist ewiges Leben? Wenn ich euch fragen würde, was bedeutet ewiges Leben? Bitte? Gemeinschaft mit Gott. Bei Gott sein, oder? Wo ist Gott? Du hast mich. Überall, ja, das ist auch gut. Aber jetzt frage ich euch, wenn wir davon reden, dass wir ewiges Leben bekommen, worauf leben wir hin? Wie jemand sagt, im Paradies, mit Gott Gemeinschaft haben, wo ist das? Im Himmel. Es fängt an, aber ist es das Ziel? Ist das? Das Ziel ist bei Gott sein. Lesen wir Jesus, was er sagt, Paulus, was er sagt. Das Ziel ist unsere Hoffnung, dann bei ihm sein. Es ist besser, hier abzuscheiden, um bei ihm zu sein. Heute wirst du mit mir im Paradies sein, bei mir sein. Das ist das ewige Leben, oder? Ewige Leben bei Gott im Himmel, was auch Himmel sein mag. Das heißt nicht da oben irgendwo schweben. Das ist nicht Himmel. Ja, über den Astronauten drüber. So. Ja, das ist das nicht. Aber es ist auf jeden Fall bei Gott sein, im Himmel, nochmal. Das ist ewiges Leben, oder? Bei Gott sein. Adam, der erste Adam, wenn er auf der Erde nicht gesündigt hätte, wo würde er leben? Auf der Erde, nicht im Himmel, denn das Irdische kann das Himmlische nicht ererben. Und was bedeutet das, sie sind so gelaufen? Ja? Haben sie das? Ja, ich zögere nur, weil wir müssen anschauen, was bedeutet das, Gott halt so Adam halt besucht hat, hey, wie war dein Tag? So mit dem so mit, da, also, was sagt die Bibel? Gott hat die Welt gemacht, oder? Die ist der Schemel seiner Füße. Kann das Irdische, Himmlische das Irdische fassen? Nee, das heißt, wenn, dann ist es immer nur ein Abglanz, ein Abbild, irgendetwas. Wir haben einen Hauch von der Gemeinschaft. Aber das ist nicht das Eigentliche. Und ich würde nicht müde, hier zu sagen, das, was hier ist, ist Plan, das ist nicht Plan A, das ist nicht fertig. Das ist nicht, das Ziel ist größer. Das Ziel ist Offenbarung. Bei ihm vor seinem Thron zu sein, das gläserne Meer. In einer anderen, also in einer vollkommenen Gemeinschaft. Das ist noch nicht eine vollkommene. Darüber werden wir nachdenken, wenn wir über die Wiedergeburt reden. Was ich aber damit deutlich machen will, selbst wenn der Adam nicht gesündigt hätte, bedeutet nicht, dass er ewig leben würde. In dem Sinn, nein, ich formuliere es anders, bedeutet nicht, dass er ewiges Leben hätte. Er würde vielleicht ewig auf der Erde wohnen. Und das ist ein Unterschied zum ewigen Leben. Denn ewiges Leben bekommt nur derjenige, der den Geist Gottes hat. Oh, ich hoffe, ihr spürt ab, worauf ich hinaus möchte. Oder macht das Sinn oder bringt das euch durcheinander? Gut, ja, ich will nicht so schnell, weil Weil wenn ich dann zu schnell bin, dann verliere ich, wenn ich euch hier verliere, dann versteht ihr nicht, was ich euch später mache. Wichtig ist, dass der Mensch, dass der Adam, der erste Adam, mehr werden musste, als der erste Mensch ist. Selbst, und das ist klar, dass der Adam, der erste Mensch, jeder Mensch hätte gesündigt und sündigt. Aber selbst wenn der Mensch nicht gesündigt hätte, er wäre nicht da, wo er eigentlich sein sollte. Er würde auf der Erde, aber nicht im Himmel. Ja, aber wann war der Sündenfall? Kapitel 3, gell? Kann sein, nee, es ist, also ich meine in der Bibel, ja. So. Und danach hatten sie keinen Kontakt mehr, keine Gemeinschaft, also Gott hat mit ihnen nicht mehr geredet. Unmittelbar nach Adam, wo bist du, oder? Okay, und dann mit Kai und Abel Geschichte, hat Gott dann geredet? Auch. Hat Gott sogar mit Biliam geredet? Auch. Spürt ihr, worauf ich hinaus möchte? Das heißt, nicht, dass davor zack und dann da war Abbruch, niemand hat mehr Gott vernommen, man hat Gott nicht mehr, also wenn Gott sich offenbaren will, dann tut er es, selbst Steinen tut es, Ungläubigen tut es und sie werden ihn hören. Deswegen sage ich, es gibt eine andere Art von Gemeinschaft, von Beziehung, die Gott mit den Menschen vorhat. Und die ist geistliche Natur. Eine Stelle, die ich schon mal vorgelesen habe, aber die für mich sehr einleuchtend ist und die muss man sich merken, ist 1. Korinther 15. Darf ich euch bitten, sie nochmal aufzuschlagen? Das ist eine sehr zentrale Stelle in diesem. Erste Korinther 15, ab Vers 43. Nein, ich lese ab Vers 35 diesen Abschnitt. Und bevor ich euch lese, sage ich, Gott hat doch die Schöpfung gemacht, gell? Die Bäume und die Pflanzen und Hühner und Eier und so all diese Dinge. Und da ist die spannende Frage, was zuerst, Huhn oder das Ei und so, gell? Für mich ist es keine Frage, es ist Huhn. Ja, es ist Huhn. Gott hat die Tiere gemacht und die Bäume gemacht und die haben dann Samen und Saat entwickelt und so. Das ist Schöpfungsbericht. So, aber es ist, Gott hat sich das so gedacht, dass etwas, Gott schafft etwas und dann muss es, dann um zu wachsen, um damit neues Leben entsteht, muss es, braucht es eine Saat, gell? Und die Saat muss in die Erde und dann muss es sterben und dann entsteht daraus was Schönes, gell? Und wenn man so ein Korn und einen Samen in die Erde schmeißt, wächst dann so ein Riesenkorn draus, gell? So. Nee, gell? Weil das wäre nicht, also können wir uns vorstellen, weißt du, so, und dann, wäre cool. Nee, sondern da wächst etwas, eine schöne Pflanze oder ein Baum und dann hängen dann Früchte, gell? Das heißt, dass man in diesem einen kleinen Korn ist eine Art DNA, die dann sowas hervorbringt. Ist das Ziel dieses Korn? nein, oder? Aber es braucht das. Das heißt, Gottes Plan ist, etwas zu geben, dass es sterben muss, gebrochen, sterben muss, und daraus wird etwas entstehen, was zwar von dem kommt, aber viel herrlicher und viel schöner ist und viel mehr Frucht bringt. Das finden wir, so, das ist, wie Gott Schöpfung gemacht hat, oder? Können wir 1000 Beispiele, fragt, wenn er geht, der weiß Bescheid. Wie das funktioniert. Und jetzt lese ich das vor. Und das hat was mit dem Menschen, mit dem ersten, mit dem zweiten Menschen. Meine These ist jetzt, der erste Mensch, das ist nicht das Endprodukt. Darf ich so sagen, der erste Mensch ist der Samen, der gesät werden muss, damit was daraus entsteht, was es eigentlich ist, was viel schöner ist. Ich lese es euch vor. Ab Vers 35. Es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt? Und mit was für einem Leib kommen sie? Tor, also du Mädchen. Was du sehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Also du tust keinen Baum in die Erde und hoffst, dass dann wieder ein lebendiger Baum raus wird, sondern ein Samen, ja, ein Korn. So. Es sei vom Weizen oder von einem anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hatte. Gott sagt dann, was daraus wird und nach seinem Willen, wie er es sich vorstellt. Und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist es der Menschen und ein anderes Fleisch des Viehs und ein anderes der Vögel und ein anderes der Fische. Und es gibt himmlische Leiber und es gibt irdische Leiber. Also es gibt sogar im Himmel Leiber. Zum Beispiel Engel, neues Beispiel. Das sind Wesen, die uns unter anderem in Jesaja oder in Hesekiel oder in Daniel oder in Offenbarung werden himmlische Wesen beschrieben. Die hat Gott auch gemacht. Übrigens, wir sind nicht alleine. So, das klingt sehr nach alienmäßig, aber jetzt, wir sind nicht alleine. Nein, aber jetzt ganz ehrlich, es gibt mehr als uns. Es ist kein Märchen, das ist kein Science Fiction. Es gibt eine Engelswelt, eine Himmelswelt. Gibt's. So, also darum sagt Paulus, und es gibt himmlische Leibe und irdische Leibe und die unterscheiden sich. Wir sind an die Erde gebunden, oder? Die himmlischen, die sind anders. Aber anders ist das Glanz der himmlischen, anders ist das der irdischen. Ein anderer der Glanz der Sonne, ein anderer der Glanz des Mondes und ein anderer der Glanz der Sterne. Das unterscheidet sich der Stern vom Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät, und jetzt ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und ich will kurz anhalten. Elberfelder, wer diese Bibel hat, hat eine Fußnote Nummer 11, oder? Und vielleicht andere auch. Und was steht, wenn ihr in die Fußnote guckt, was steht an statt natürlicher? Keiner Elberfelder. Ein seelischer. Es wird gesät ein seelischer Leib und es wird auferweckt ein, was steht dann? Geistlicher Leib. So, erinnert euch, Gott schuf den Menschen und er wurde zu einer lebendigen, was ist das Erste? Seele. Der erste Mensch ist eine Seele und er hat einen seelischen Leib, einen irdischen, einen natürlichen Leib. Einen Leib von dieser Erde. Aber wie kann das Natürliche, das Irdische mit dem Himmlischen Gemeinschaft haben? Wie geht das? Wie kann das Irdische mit dem Himmlischen, wie geht das? Das heißt, es muss Geist werden, oder? Denn Gott ist, wir können mit Gott nicht die vollkommene Gemeinschaft haben, wenn wir nicht auch Geist werden. Es muss mehr geben als nur der Irdische. Deswegen sage ich, wenn der Adam nicht gesündigt hätte und einfach in dem Stand geblieben wäre, dann wäre er noch nicht, er wäre nicht am Ziel. Er würde, ich sage mal, sehr lange, wir wissen nicht, wie lange, nämlich vielleicht ewig, Anführungsstrichen, einfach auf der Erde sein. Aber er wäre nicht das, was er sein sollte. Nämlich, er hätte nicht nämlich das, was er haben sollte, geistlich, ewig, in dem Sinne von ewigem Leben bei Gott sein. Ich lese es euch weiter vor. Vers 44. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Es wird auch verweckt ein geistlicher Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Das ist die Logik von Paulus. Er sagt, gibt es ein Korn, dann gibt es auch einen Baum. Gibt es uns als Natürlichen, dann wird es auch das Geistliche geben. Vers 45. Denn der erste Mensch, und jetzt ist das, worauf ich mich berufe und wo ich einfach sage in der Bibel. Denn der erste Mensch, und wer ist der erste Mensch? Der Adam. Der erste Mensch, Adam, und Adam bedeutet Erdling. Das spreche ich von der Erde, oder? Von der Erde genommen, der ist irdisch. Denn der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. So. Aber der letzte Adam, wer ist das? Vielen Dank. Jesus. Gibt es den ersten Adam? Das heißt, der Adam repräsentiert die erste Menschheit. Der Adam ist der Repräsentant der ganzen irdischen Menschheit. Und Jesus ist der Repräsentant der zweiten Menschheit. Und so wie aus Adam alle abstammen, und alle, die aus Adam abstammen, sind wie wer? Wie Adam, oder? Und die sind alle, was? Eine lebendige Seele, irdisch. Die sind nicht himmlisch. Aber die alle aus Jesus abstammen, die sind dann, wie lesen wir, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Wer hat einen lebendigen Geist? Der erste? Der zweite? Der erste Mensch ist irdisch. Der zweite Mensch ist himmlisch. Und in welches Bild sollen wir eigentlich verwandelt werden? In das Bild Adams. Oder Davids. In das Bild Christi, seines Sohnes, in das Bild des zweiten Menschen. Und dieser zweite ist himmlisch, geistlich. Ich ganz kurz nochmal, ich spuck schon wieder. So, es tut mir leid hier, ich rück ein bisschen wieder zurück. So, schaut mal, wir sprachen doch darüber, die ersten Teile der Bibel, wo Gott Adam schlafen lässt und aus ihm eine Rippe nimmt und eine Eva macht, oder? Ich glaube, in einem Zusammenhang haben wir gesprochen. Warum macht sich Gott die Mühe und warum macht er nicht einfach wieder aus dem Tunken Erde einfach die Eva? Hätte doch auch machen können. So hat er doch Adam auch gemacht, oder? Von dem her wäre er ja auch gleich wie Adam gewesen. Können wir sagen, oh, ja, das stimmt ja auch. Warum musste Adam eine Rippe verlieren? So, ich denke, der Grund liegt darin, dass dahinter, sagt Paulus, dieses Bild das ist ein Geheimnis. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. So, wenn die Eva nicht aus dem wäre, was Adam ist, könnte sie niemals eine Adama sein, nämlich ein Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Fleisch. Die hätten nie Gemeinschaft haben können in dieser Art und Weise. Sie wären anders. Warum macht sich Gott diese Mühe, warum dieses Spektakel und vielleicht sogar grausam, oh, Rippe raus und so, ja? Ich sage, das ist ein Bild. Nicht, dass es nicht geschah, aber Gott hat es nicht ohne Grund so gemacht. Warum? Damit es deutlich wird. Weil Adam hat bei allen Tieren geguckt und hat keinen Partner gefunden. Versteht ihr? Alle Tiere sind auch lebendige Seelen gewesen. Das können wir nachlesen. Aber bei keinem hat er gesagt, wow, so wie ich. Vielleicht bei ein paar Affen hat er kurz gestockt, aber gesagt, nicht ganz. So. Aber er sagt, da ist nichts da. Und erst als Gott von etwas macht, das von ihm kommt, dann kann er sagen, oh, das ist ja wie ich. Gemeinschaft, einst werden, oder? Der Mensch wird niemals mit Gott einst werden in dem Sinne, Gemeinschaft haben können in dem eigentlichen Zielsinn, Braut, Bräutigambild von Jesus in Gemeinde, wenn die Braut nicht aus von wem genommen ist? Von Jesus. Wenn die Braut nicht etwas, wenn sie nicht aus ihm gemacht ist, nämlich aus seiner Art. Und was bekommen wir? Wir haben keine Rippe bekommen als Gemeinde. Dann werden wir wieder Adam, sondern wir haben was bekommen von ihm? Darum musste auch Jesus entschlafen, wieder Adam. Und Gott nahm von seinem Geist und gab's uns, damit wir sind wie er. Geist vom Geist. Wow. Nur dann ist Gemeinschaft möglich. In dem Endziel. Das bedeutet nicht, dass Gott auch so reden kann, dass wir ihn hören, dass der Mensch zu Menschen reden kann, die noch nicht in der Gemeinde sind. Gott kann es. Er kann in der Sprache reden. Er ist Gott. Ihm ist nichts unmöglich. Aber es geht weit mehr als nur ihn zu hören. Es geht mit ihm, ich sage jetzt vorsichtig, aber einst werden. Und nicht ohne Grund gebraucht die Bibel das Bild von Bräutigam und Gemeinde, der Braut, die gehören zusammen. Oder Jesus Christus ist das Haupt und wir sind sein Leib. Und wie funktioniert das bitte? Wie können wir uns das vorstellen? Wir sind halt irdisch, er ist halt himmlisch. Das geht nicht. Wir müssen so werden wie er, oder? Als es hieß, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Was glaubt ihr, welches Bild hat er vor Augen gehabt? Nach wessen Bild wurden wir geschaffen? Nach Gottes Bild, oder? Nach? Wieso nur vielleicht? Was steht in Römer 8? Damit wir verwandelt werden in das Bild Jesu Christi. War Jesus, bevor wir es uns gab? Also den gab es vor uns, oder? Also es war nicht so, dass Gott einen Menschen schuf und dachte, oh Jesus, jetzt muss ich so machen wie die Menschen halt. Oder? Das heißt, ihn gab es ja vorher schon. Und wir sollen ja so wie, sein wie er, gell? Was glaubt ihr, nach welchem Bild wir ihm ausgedacht worden sind? Ich sage mal, warum wir so aussehen, wie wir aussehen? Spontan halt. Nein, es ist ein Plan Gottes. Das hat was mit seinem Sohn zu tun. Nur, aber sein Sohn ist ja nicht irdisch. Er wurde danach. Aber dann starb er, oder? Und das Irdische wurde abgelegt und er bekam was? Die himmlische Herrlichkeit. Und konnte durch die Mauer durch, was sehr cool ist, gell? So, er war nicht mehr unterworfen unter das Irdische. Er hatte nämlich die Herrlichkeit des Himmlischen wieder angezogen. Und welche Herrlichkeit bekommen wir? Auch, gell? Die himmlische. Das ist der eigentliche Plan Gottes. Versteht ihr, warum ich davor sage, das ist nicht schiefgelaufen, das hat nichts mit Plan B oder sonst irgendwas zu tun. Und auch, dass der erste Adam niemals das fertige Produkt war und sagt, okay, und jetzt hat nicht geklappt, jetzt machen wir halt was Neues. Nein, von Anfang an hat Gott gesagt, ich brauche einen Samen und den werde ich sehen und das muss sterben und dann wird es auferstehen und dann habe ich den herrlichen Baum. Und der erste Mensch ist von Anfang an ein Same. Er ist nicht von Anfang an das Ende. Gott hat gesagt, ich will nicht ein Samen, sondern ich will das, was aus dem Samen herauskommt. Könnt ihr mir folgen? Ich habe sehr viele Gedanken darum, aber es ist nicht einfach. Und deswegen bete ich immer, dass der Geist Gottes irgendwie das euch erklärt. Das, was ich so viel sage, dass irgendwie das schön ordnet und dass es ein bisschen Sinn macht. Gucken wir nochmal Vers 45. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendigen, machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche. Danach das Geistliche. Da gibt es eine Reihenfolge. Zuerst das Natürliche, Seelische, Irdische. Danach kommt das Geistliche. Das ist der Plan. So, Vers 47. Nochmal. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so auch die Irdischen. Wie der Himmlische, so auch die. Ich schlage das jetzt nicht auf, aber ich habe es mir aufgeschrieben. In 1. Mose, Kapitel 5, Vers 3 heißt es. Und Adam zeugte dann mit der Eva Seth nach seinem Bild. Das heißt, jetzt nach dem Bild Adams. So, das Irdische zeugt Irdisches. Es vermag das Himmlische nicht zu machen. Wie der Irdische, so auch die Irdischen. Wie der Himmlische, so auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Oh, allein diese Aussage ist doch Wahnsinn, oder? Freunde, oh, wenn ihr einfach mal betrübt seid, wenn ihr denkt, oh, Schnauze voll, ich habe keine Lust mehr hier. Die Bibel sagt, das, was wir erben, ist in keinem Vergleich zu dem, was wir hier erleiden müssen. Die Herrlichkeit, die wir empfangen, überlegt euch mal, das ist gewaltig. Was für eine Berufung wir haben, was für ein Ziel Gott mit uns vorhat. Das ist nicht alles hier. Das ist nicht fertig. Es ist, darf ich so sagen, es ist eine Vorbereitung auf das Eigentliche. Das Eigentliche kommt. Und wenn man das weiß, und wie jeder Athlet, Sportler oder der abnehmen möchte, keine Ahnung, der weiß, hey, eine kurze Zeit muss ich auf etwas verzichten und muss mich disziplinieren, aber das, was ich danach bekomme, hey, die Goldmedaille, die ist wert. Ja, so, die ganzen Olympiaden, die da jetzt da waren, ja. Da sagt keiner von uns, oh, wie blöd haben sie, voll trainieren da, oh, voll bescheuert, hey, machen Diät. Da Da sagt von uns keiner, hey, ist voll dumm, sich zu disziplinieren. So mein Sohn, der weint, sitzt da und weint. Ich sage, was ist? Ich will auch eine Medaille. Ich konnte den ganzen Abend nicht trösten, weil er eine Medaille gewinnen wollte. Und das ist ja keine Möglichkeit. Wir haben uns überlegt, welche Sportart könnte er machen? So. Was könntest du? Und dann muss ich sagen, aber dann musst du trainieren und irgendwann mal vielleicht. Später hat er gesagt, ja okay, es muss nicht unbedingt eine Olympiamedaille sein. Kann man jetzt schon überlegen, wie man das anders löst. Aber unser Ziel ist weit mehr und die Leiden und der Prozess, diese Korn, dieses muss erst sterben, heißt es. Tor, was du siehst, wird nicht lebendig, es sterbe, denn es muss erst sterben. Wenn es Gott sich das so gedacht hat, darf ich mal so sagen, dann ist sogar der Tod im Plan Gottes, oder? Wie? Ja. Ist, und ich wiederhole mich, ist nicht schiefgelaufen. Ist nicht. Wusste Gott mit dem ganzen Sündenfall? Wusste er das mit dem Tod? Mit all diesen Dingen, wusste er das? Er hätte doch das ganze Spiel auch nicht anfangen brauchen, oder? Aber er hat es gemacht, oder? Sonst gäbe es uns nicht. Das heißt, es ist in seinem Plan, oder? Ich will es nochmal sagen, anders sagen. Der erste Mensch, liebe Geschwister, war niemals in der Lage, das zu sein und das zu tun, was der zweite Mensch berufen ist. Zur Verherrlichung Gottes. Der erste Mensch konnte das nicht. Der erste Mensch konnte nicht, ich sag mal so, das Gesetz Gottes halten. Was ist das Gesetz Gottes von seinem Wesen her? Schlag mit mir Römer 7. Eine Hand noch im Korinther drin lassen, ich könnte die Stelle noch einmal brauchen. Schlag mit mir Römer 7. Also nur ein Büchlein zurück. Römer 7, Vers 14. Kann jemand das vielleicht laut lesen? Oder ich glaube, wegen der Aufnahme muss ich es laut lesen. Okay. Ihr könnt es laut mit selbst mitlesen. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Aber ich bin fleischlich. Das ist der erste Mensch. Das Gesetz ist was? Geistlich. Und der erste Mensch ist was? Fleischlich. Wisst ihr, wo das Problem liegt? Dass das nicht entspricht, oder? Warum? Der erste Mensch ist nicht in der Lage, das Gesetz zu halten, weil es nicht seinem Wesen entspricht. Der erste ist irdisch, fleischlich, aber das Gesetz ist geistig. Er kann nicht es halten, denn er ist ihm nicht untertan. Er kann es auch nicht. Kapitel 8. Kapitel 8, Vers 6 und 7. Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Warum? Weil es nicht entspricht. So, was muss also passieren mit dem Menschen, damit er dem Gesetz Gottes entspricht? Der Mensch muss auch geistlich werden, der andere Weg funktioniert nicht. Das Gesetz wird nicht fleischlich. Dieser Weg ist zu. Also muss der Mensch geistlich werden. Wenn der Mensch nicht geistlich wird, kann er nicht entsprechen. Und jetzt frage ich euch nochmal, war der erste, nein, ich sag's euch, weil ich weiß nicht, ob ihr es glaubt. Ich sage, der erste Mensch war nicht geistlich. Ich hoffe, ich kann euch mit 1. Korinther 15 euch das zeigen. Der ist irdisch, er ist fleischlich. Er ist Adama, er ist Basar, das ist das hebräische Fleisch. Er ist nicht Geist. Und wenn Gott ihm ein geistliches Gesetz ist, konnte er es halten? Nein. Warum aber gibt Gott das? Warum das Gesetz? Warum haben wir das Gesetz? Warum gibt Gott das Gesetz, wenn wir es nicht halten können? Bitte? Wenn das Gesetz nicht sagen würde, du sollst nicht begehren, dann würde ich niemals wissen, dass ich begehre, oder? Dass es falsch ist. Okay. Das heißt, das Gesetz von seinem Wesen ist dazu da, um zu zeigen, ich bin schwach, ich kann es nicht, oder? Könnt ihr mir das soweit folgen? Und wenn wir jetzt vom Gesetz reden, dann an was denkt ihr automatisch? eine zehn Gebote. Würdet ihr mit mir übereinstimmen, wenn ich sage, dass das erste Gebot, du sollst nicht vom Baum essen, auch ein Gesetz war? So, was glaubt ihr, warum hat Gott das Gesetz gegeben? Das Gesetz ist von seinem Wesen, den Menschen zu zeigen, dass er Sünder ist. Wozu gab Gott das Gesetz dem ersten Menschen? Dass er nicht Gott ist. Das heißt, dass er Sünder ist. Ja, wie? Aber da gab es doch keine Sünde, gell? Der Adam hat ja vorher nicht gesündigt, dass er merkt, dass er ein Sünder ist, oder? So. Kam die Sünde, wurde die Sünde erst mit dem Adam geboren? Gab es die Sünde vorher? Aha. Spätestens, also was wir wissen nicht viel, was das anbelangt, aber wir wissen, dass es vor Adam auch Sünde gab, oder? Denn durch wen kam die Sünde in die Welt? Durch die Schlange. Gab es vorher auch schon Rebellion? Ja. Hochmut? Ja. Das heißt, die Sünde gab es vorher auch schon. Und der Adam hätte nie gewusst, dass es Sünde gibt, wenn es kein Gesetz gibt, oder? Ohne Gesetz keine Erkenntnis der Sünde. Liebe Geschwister, wir dürfen nicht meinen, dass mit uns alles, mit der Beschaffung der Welt alles beginnt und mit der Schaffung der Welt alles endet. Der Plan ist weit größer, denn Gott richtet die Sünde, genauso die Sünde, die damals geschah, im Fall Satans und die auch da geschieht. Das heißt, Gottes Plan ist größer. Nun, wen werden wir mitrichten? Das heißt, das, was damals passiert mit dem Fall, werden wir auch mitrichten. Gott nimmt uns in diesen Plan mit hinein, die Sünde zu richten. Der Sieg über die Sünde, die Unterdrückung oder der Sieg über die Sünde hat nicht erst angefangen am Kreuz, da wurde er vollbracht. Oder der Kampf begann schon viel früher. Und wir sprachen doch darüber, dass der Mensch die Berufung hat, auch über die kriechenden Tiere zu herrschen, oder? Und wir haben gesehen, dass das der Satan ist, oder? Könnt ihr euch noch erinnern? Das heißt, Gott hat von Anfang an den Menschen auch mit dazu berufen. Aber damit er das ausübt, muss halt noch mehr passieren. Er muss nämlich zu Rechten Gottes sitzen, mit den Thronen und richten. Aber wie kann man zu Rechten Gottes mit ihm in den Himmel sein, wenn man irdisch ist? Man muss erst himmlisch werden, gell? Oh, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Das ist nicht doof. Das ist menschlich. Und weil wir menschlich sind und weil wir halt noch dreidimensional sind und weil wir noch nicht verherrlicht sind, aber damit wir eben nicht in diesen Dingen bleiben, gibt Gott uns seine Offenbarung und zeigt uns, es gibt mehr als das. Der Plan ist größer als nur, dass du nicht in die Hölle kommst. Der Plan ist größer. Das Werk ist größer. Und darum spricht Paulus, dass in Jesus Christus verborgen sind alle Schätze. Und er spricht eben von der Tiefe, von der Breite, von der Höhe. Es ist nicht auch, oh, schön, dass ich jetzt durch Jesus Tod gerettet bin. Das ist viel zu wenig. Es ist gewaltig. Es ist grandios. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was das eigentlich bedeutet. Ein Bruchteil. Geht mal kurz zurück in 15. 1. Korinther 15. Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Okay? Was bedeutet Reich Gottes? Die Herrschaft Gottes, oder? Wir können nicht dahin, wo Gott herrscht und somit Gemeinschaft in diesem Sinne, im eigentlichen Sinne haben. Wir können nicht mit Gott leben, wir können da nicht hineingehen durch Fleisch und Blut. Das geht nicht. Liebe Freunde, das, was alles auf der Erde passiert, wenn es heißt, Gott ging am Abend mit Adam und Eva spazieren, wenn es heißt, Gott war in der Feuersäule oder in der Wolke, wenn es heißt, dass der Engel des Herrn im Alten Testament, was ja für Christus ist, Abraham besuchte. Das sind Schatten und Bilder des Eigentlichen, wenn es das heißt, dass die Gegenwart Gottes im Tempel war und in dem Allerheiligsten. Das ist, da wohnt nicht die Fülle Gottes wahrhaftig vollkommen. Das sind nur Schatten und Bilder. Das sind genauso, wie wir den Geist bekommen haben, aber noch nicht in der vollkommenen Art und Weise. Wir haben ihn nur als Anzahlung, Unterpfand, eine Anzahlung, das ist noch nicht fertig. Wenn, ich kann euch trösten, es geht noch mehr und es passiert noch mehr. Es ist, die Bibel sagt, es ist noch nicht vollendet. Es ist angefangen, angezahlt. Es wird aber vollendet werden. So ist das nicht das Eigentliche, nicht die eigentliche Gemeinschaft. Denn diese Gemeinschaft ist behindert. In dem Sinne, die wird nicht behindert, aber eingeschränkt. Es sind viel zu viele Faktoren, die diese Gemeinschaft einschränken. Sünde, Rebellion, Fleischlichkeit und all diese Dinge. Und das wird überwunden, das muss abgelegt werden, bis wir von Angesicht zu Angesicht und dann vor ihm stehen und denken, boah. Also das Fleisch, Brüder, Fleisch und Blut wird das Reich Gottes nicht, können nicht, das nicht erben. Auch nicht Vergänglichkeit, nicht die Unvergänglichkeit erbt. Das geht nicht. Darum braucht es Wiedergeburt. Was meinen wir, und das mache ich nur kurz und dann machen wir Feierabend. Was meinen wir aber, wenn wir vom geistlichen Tod reden? Also die Bibel meint nicht, dass der Mensch geistig lebendig war und dann geistig gestorben ist. Versteht ihr? Das ist nicht das. Denn glaubt mir, auch ein Nicht-Wiedergeborener hat einen Geist. Die Bibel redet nicht, dass da irgendwas tot, das heißt dann weg ist oder so. Wenn die Bibel von geistlichem Tod redet, dann ist es nicht, was vorher gestorben ist und dann später übrigens dann wieder geboren werden muss. Wir werden ja nicht wiedergeboren in dem Sinne, das, was früher gestorben war, wird einfach wiedergeboren, sondern es ist, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es ist was Neues, es ist nicht das Alte wieder geworden, oder? Neues ist geworden. Nicht das Irdische, wie ich will halt irdisch, sondern himmlisch. Es ist was Neues. Was meint aber die Bibel mit dem geistlichen Tod? Wenn ich mich nicht irre, wenn ihr Bibelstellen euch einfällt, sagt es mir. Ich kenne keine Bibelstellen, wo die Bibel sagt, dass der Mensch geistlich gestorben ist. Ich erinnere mich an keine Stelle. Sie sagt etwas anderes. Und ein, zwei Stellen zeige ich euch. Schlag mir mit mir. Zum Beispiel, welche greife ich raus? Epheser, Kapitel 2, Vers 1 auf. Epheser 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, also wie lebendig gemacht, gell? Wiedergeboren, können wir sagen, die ihr tot wart. Okay, hier steht, die ihr tot wart, richtig? So. In euren, und jetzt schaut mal, was bedeutet tot? In euren Vergehungen und Sünden. Ihr wart tot. In welcher Weise wart ihr tot? In Vergehungen und Sünden. Warum geht's? Der Sündelohn ist der? Das heißt, ihr wart unter dem Todesurteil. Ihr seid Totlinge. Keine Ahnung, wie ich das sage. Versteht ihr, was ich meine? Ihr seid tote Menschen. Warum? Weil aufgrund dessen, von eurer Beschaffenheit, nämlich Sünder, steht ihr unter dem Todesurteil. Ihr seid Gerichtete. Ihr steht an dem Tag, wo musst du sterben. Adam starb doch nicht sofort, oder? Du stehst unter dem Todesurteil. Du bist ein Gerichteter. Warum? Weil du ein Sünder bist. Das ist von der Bedeutung. Ihr seid tot. Ihr seid schon gerichtet. Wegen der Taten, wegen der Worte, wegen der Vergehen. Ihr seid unter dem Todesurteil. Das ist, dass der Mensch, ihr wart tot. Schaut mal, Was macht einen Toten aus? Ja, sein Geist ist einfach nicht da, ist gestorben. Schaut mal, was macht ihn aus? Vers 2. In denen ihr, ich lese nochmal, Vers 8. Auch euch hat Gott auferweckt, die ihr einst tot wart, in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß den Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten wir auch einst alle unseren Verkehr, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Warum werden sie als Tote bezeichnet? Sie stehen unter dem Zorn Gottes. Darum ist das Todesurteil über sie gesprochen. Darum sind sie tot, obwohl sie noch lebendig sind, aber sie sterben. Und eine Sache, noch eine Sache, versteht ihr das? Ist das okay? Muss ich das noch vertiefen? Ich glaube, das meint die Bibel von Tod. Dass der Mensch tot ist. Die Bibel lehrt nämlich zwei Tode, nicht drei. Die Bibel kennt nicht einen geistlichen Tod, der Mensch ist erstmal geistlich gestorben mit dem Adam. Dann kennt sie nicht, und dann ist dann, was kommt danach? Dann körperlich. Und dann noch später der ewige Tod, gell? Das sind dann, schlag mal Offenbarung 20 auf mit mir. Das ist das Letzte für heute. Und nächstes Mal gehen wir ein Stück weiter. Oh, ich bete, dass ich euch nicht so arg verwirre. Aber das ist für mich gewaltig. Das ist, schaut mal, ab Vers 6, das, so viel will ich darüber reden, auch wenn das andere sehr interessant ist. Ab Vers 6. Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Erstmal, was ist der zweite Tod? Schaut mal, Vers, Kapitel 20, Vers 13. Jetzt müssen wir sagen, also es gibt auf jeden Fall einen zweiten Tod. Was steht hier? Der zweite Tod. Okay? Seht ihr das mit mir? Okay. Und jetzt schaut mal, Vers 13. Und das Meer gab die Toten und die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, und jeder, der nach seinem Werken, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod ist der Hades in der Feuersee. Und der erste Tod ist der leibliche Tod. Und der wird wohin geworfen? In den Feuersee. Es gibt zwei Tode in der Bibel. Warum nur zwei? Weil danach, nach dem Feuersee gibt es nicht nochmal einen Tod, oder? Es gibt da nicht nochmal einen dritten Art. Also gibt es keine drei. Das heißt, es gibt nur noch einen. Versteht ihr die Logik? Es gibt nur einen Tod vorher. Und dieser Tod ist der leibliche Tod. Der Mensch. Und jetzt geht mit mir zurück in Vers 6. Glückselig und heilig. Wir können übersetzen, zu preisen, zu beneiden. Freuen darf sich derjenige. Geheiligt, gerettet ist der. Die Seligpreisungen von Jesus klingen hier an, von Matthäus 5. Das heißt, oh, zu beneiden. Versteht ihr? Das ist eine Rettungsfreude. Glückselig ist der und heilig, wer teilhat an der ersten Auferstehung. Über diese wird der. Warum der zweite Tod? Jetzt müssen wir uns fragen, was ist die erste Auferstehung? Aha. Es ist nicht die Entrückung. Die erste Auferstehung, das heißt, wenn es die erste Auferstehung gibt, es auch eine zweite. Was ist auf jeden Fall die zweite? Weil es gibt keine dritte. Und die zweite ist, wenn der Herr Jesus kommt, oder? Und wir unsere Leibe auferstehen werden, oder? Das ist die zweite. Aber interessant, dass er sagt, glückselig, wer teil hat an der ersten Auferstehung, nicht an der zweiten. An der zweiten ist auch glückselig, abgesehen davon. Das ist so überglückselig. Aber die Seligpreisung betrifft die erste Auferstehung. Warum? Warum ist das so wichtig? Wenn jemand nämlich ohne die erste Auferstehung stirbt, was folgt dann? Der zweite Tod. Das bedeutet aber, wenn jemand die erste Auferstehung hat, es kann sein, dass er auch den ersten Tod sterben wird. Das heißt nicht glückselig während der ersten Auferstehung, über ihn wird der erste Tod nicht herrschen. Nein, der zweite. Es kann sein, dass wir leiblich zwar sterben, aber wir werden dafür ewig leben. Wir kommen nicht in den zweiten Tod. Übrigens, wir werden nicht da vor dem weißen Thron dastehen, denn da stehen nur, wer steht vor dem weißen Thron? Liest mal, nur Tote. Lest euch mal, da steht, und die Toten standen, da steht nicht von Lebendigen. Die Toten kommen vom weißen Thron, wir kommen vom Preisgericht, das ist was anderes. Aber von dem weißen Thron, an dem Verdammnis, da stehen Tote. Glückselig, wer da nicht tot ist, wenn ihr herkommt. Der ewig lebt, der wiedergeboren ist, der hat vom zweiten Tod nichts zu fürchten. Mag sein, dass er durch den ersten Tod vielleicht durch muss. Denn Tod bedeutet was? Trennung. Beim ersten Tod trennen das Irdische vom Himmlischen. Und der zweite Tod trennt die Toten von Gott. Das heißt nicht, dass sie aufgelöst sein werden in einem Nichtsein-Zustand. Nein, das heißt, die werden ewig von Tod getrennt sein. Das ist die größte Höchststrafe. Denn auch wenn sie meinten, dass sie auf dieser Welt ohne Gott gelebt haben, haben sie nicht. Denn in ihm und durch ihn weben und leben sie. Auch wenn sie es nicht gewusst haben, sie haben Gott erfahren. Und dann werden sie merken, was bedeutet, dass Gott sich abwendet von ihnen. Und die Bibel beschreibt dies. Könnt ihr mir folgen? Warum mache ich das? Nicht, um euch gern zu verwirren, um euch aufzuzeigen, warum das Erlösungswerk, warum die Wiedergeburt, über die ich nachher das nächste Mal mit euch reden werde, warum sie so wichtig ist. Und warum man nicht einfach hineinwachsen kann in Glauben und warum das so zentral ist, was Jesus zum Beispiel dem Nikodemus in Johannes 3 sagt. Wenn du nicht vom Neuen geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Warum ist das so wichtig? Das hat was damit zu tun, weil der erste Mensch, egal was er tut, er ist nicht in der Lage. Es muss was Neues werden. Ich bete, okay? Ich bete, dass das gut ankommt. Dieses Geheimnis ist wirklich groß. Und Jesus, in deinem Licht, in dir werden aber diese Schätze offenbart, in dir werden diese Schätze deutlich und sichtbar und klar. Und allein die Tatsache, dass wir nach deinem Bild geschaffen worden sind, das ist gewaltig. Herr, was für einen Plan hast du vor Grundlegende gefasst, himmlischer Vater? Und wie souverän bist du es auszuführen? Ich staune darüber, meine Worte können das nicht recht ausdrücken. Wir können nur sagen, dir gebührt Anbetung in allem. Du verdienst es, Herr, angebetet zu werden, weil du der Schöpfer Gott bist. Und weil du, Jesus Christus, der Einzige bist, der diesen Plan, diesen gewaltigen Plan, den Gott gefasst hat, in Jesus Christus ausführen kannst und ausführst. Ich preise dich darüber. Danke, Herr, für diese hohe Berufung. Danke für diese herrliche Verheißung, dass wir eine lebendige über das Irdische hinaus haben und dass unsere Verherrlichung noch aussteht und dass diese Verherrlichung gewaltig ist. In dein Bild verwandelt zu werden, dir gleich zu sein. Jesus Christus, ich bitte dich, lass uns das erfassen. Mit unserem begrenzten menschlichen Verstand ist das nicht möglich. Das können wir nur glauben und verstehen und annehmen und Freude darüber empfinden, Herr, wenn du durch deinen Geist in unseren Herzen das groß machst und das bestätigst. Und ich bitte das, tu das bitte, bitte tu das. Und übersieh meine Schwachheit und meine Unvollkommenheit in der Art und Weise, es weiterzugeben. Aber gebrauche es, Herr, brich es und mach es, dass es zum Segen wird. Herr, dass es gut wird und dass es nicht vom Glauben wegbringt, sondern im Gegenteil, das Glauben fördert. Ich bitte dich darum. Amen.